Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Was ist denn dieser feste Boden? Was ist denn der Rahmen meines Handelns? Da habe ich mich wirklich sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich mich halt gefragt habe, warum ist mein Führungsverhalten so, wie es sich darstellt? Das Thema Führung anbetrifft, kann ich nur bestätigen, was du sagst. Ja, ich lege da sehr, sehr viel Wert drauf. Ich halte das für außerordentlich richtig. Wichtig, weil die Bühne halt, in dem dann die Menschen ihre Autonomie entfalten können, die muss gesetzt werden. Sonst hält der Organisationszweck nicht. Die Anforderung an Organisationsberatung, du hast es gerade eben eigentlich schon ganz schön umrissen, die bewegt sich an dem Spektrum. Die bewegt sich von halte den Rahmen für einen Prozess bis hin zu ich brauche deine Expertise, die Organisation der Zukunft zu gestalten und zwar nicht nur methodisch, sondern einfach aus deiner Organisationserfahrung heraus.
Hallo Stefan, Dr. Stefan Barth. Heute hier in Kassel bei mir in meinem kleinen Studio. Nachdem wir in Folge 15 schon mal online, also remote, einen Podcast gemacht haben, bist du heute endlich hier extra aus Bonn. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, Christian, freut mich hier zu sein und der Weg ist das Ziel.
Ja, das ist schön, ne? Zumal du ja heute aus Bonn gekommen bist und wie man weiß, die deutsche Infrastruktur, der einige sozusagen Steine in den Weg legt, aber du hast es geschafft und du warst sogar pünktlich hier, insofern also nochmal doppelt Danke und ich bin doppelt froh. Ja, ein Anlass, also erstmal, wir hatten bereits in Folge 15 schon gesprochen miteinander, ist aber auch, dass du heute hier bist, weil du hast ein, aus meiner Sicht, wunderbares Buch geschrieben, Aufgeklärtes Management, Werte, Haltung und Prinzipien der Organisationsgestaltung. Und natürlich hat das Thema Organisationsgestaltung zutiefst etwas mit Organisationsberatung zu tun. Ist ja logisch, das muss ja zusammenlaufen. Und ich werde jetzt erstmal zu Beginn, bevor du dann richtig einsteigst, ein bisschen was über dich sagen. Und zwar, ich möchte hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal deine Selbstzuschreibung, aber es ist auch interessant, was macht dein Amazon daraus, was macht dein Verlag daraus, ne? Was steht dann so. Aber trotzdem, das nochmal als Einordnung. Also, du nennst dich erstmal IT-Organisationsentwickler, Consultant und Coach, Unternehmer, Aufsichtsrat, Speaker und Autor. Und das ist ja mehr als dich so nennen, das bist du. Also das ist ja Fakt bei dir. Und dann sagst du über dich selber, 25 Jahre Führungserfahrung in der IT-Branche haben mein Bild geschärft, wer ich in Verantwortung für Menschen und Organisationen sein will. Mir sind Werte, Haltung und damit kohärentes Handeln wichtig. In Zeiten massiver Veränderung sind das die Grundanker, die Stabilität in das System bringen, gerade wenn man Innovation erfolgreich vorantreiben möchte. So, das ist ja schon mal ein großer Anspruch. Die größten Teile davon alle würde ich als Organisationsberater für mich auch reklamieren, aber sagen wir so, der Teufel liegt im Detail und das muss man ja erstmal leben, hinkriegen. Und man muss es auch erstmal konkreter beschreiben. Und deswegen sind wir hier heute zusammen. So, das war meine Vorrede. Und damit möchte ich jetzt sofort an dich übergeben, dass du erstmal dazu ein paar Worte sagen darfst.
Ja, diese Darstellung ist relativ neu. Die stammt aus LinkedIn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die habe ich gefasst ziemlich zeitgleich mit der Veröffentlichung des Buchs jetzt Anfang diesen Jahres, wo ich mich dann halt auch gefragt habe. Vorher war dieses Feld übrigens leer, da stand gar nichts oder glaube ich nur ein Satz, ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, es stand Management-Philosopher, irgendwie sowas stand da drin. Das trifft den Punkt auch durchaus auch, weil da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, das Buch durchaus auch philosophische Ansätze in sich trägt. Ja, was will ich damit zum Ausdruck bringen? Ein Kernelement dessen, was mir wichtig ist, dass ich der Überzeugung bin, dass es festen Boden braucht, auf dem man steht, wenn man handelt. Das funktioniert schwimmend, nur äußerst schwierig. Und mit der Auseinandersetzung der Frage, was ist denn dieser feste Boden? Was ist denn der Rahmen meines Handelns? Da habe ich mich wirklich sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich mich halt gefragt habe, warum ist mein Führungsverhalten so, wie es sich darstellt? Die Grundsatzfrage habe ich mir gestellt und von Haus aus bin ich Physiker. Da neigt man auch dazu, Grundsatzfragen zu stellen, also insbesondere als Astrophysiker. Und diese Grundsatzfrage habe ich mir dann letztlich so beantwortet, dass ich gesagt habe, es ist nicht allein, ich will ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen führen. Denn innerhalb dieser Maßgabe, dieses Constraint, das fasst einen zu großen Raum. Ne, da ist nahezu beliebiges Handeln möglich, und um ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu führen. Wenn das anders wäre, gäbe es ja sozusagen das eine Organisationsmodell, was den Erfolg verspricht, und das eine Führungsverhalten, was den Erfolg verspricht. Und das gibt es ja bekanntermaßen nicht. So kam ich für mich zu dem Schluss, dass es am Ende die Werte sind, auf Basis dessen wir agieren. Und was ich da für mich in Anspruch nehme, ist, dass es halt maßgeblich ist, sich seiner eigenen Werte, seiner Haltung und seiner Prinzipien auch bewusst zu sein, sie zu hinterfragen und das Handeln, was man selber auf die Straße bringt, auch in Bezug dazu zu setzen und sich nicht davon zu entfremden. Das ist ein wesentlicher Punkt, den ich damit versuche zum Ausdruck zu bringen.
Und damit unterstreichst du ja sehr die Funktion und auch dein Herangehen an die Wirksamkeit von Führung. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe, sage ich ja Organisation, dann denke ich natürlich an Struktur, also an die Aufbauorganisation, die Ablauforganisation. Ich denke an Prozessgestaltung und an kenne ich schon seit langem. Das hat früher mein Bruder mal gesagt, wenn er über den soziotechnischen Ansatz über Organisation sprach, da sprach er vom sogenannten Boundary Management. Und wenn ich zum Beispiel an das Thema Agilität denke, ist es ja ganz klar, wie halte ich diesen Rahmen, also wie sind die Formen, in denen ich arbeite, um darin wieder viel Raum für Gestaltung und Kreativität zu schaffen. Und gleichzeitig ist klar, du kannst die Zielkonflikte, die Widersprüchlichkeiten, die Dilemmata nicht, und das ist ja oft ein Wunschtraum, über Strukturen und Prozesse ausmerzen, sondern du bedarfst der Führung, dass du dann in dem Moment, in den Prozessen, in der Auseinandersetzung mit den Menschen, dem immer wieder eine Orientierung eingießt. Und diese Orientierung, so verstehe ich dich auch gerade, muss Werte begründet sein und eben nicht schwimmend, sondern auf einer festen Basis stehen. So interpretiere ich auch deine Aussage und so habe ich auch die Botschaft deines Buches gelesen. Könntest du da mit oder würdest du das anders beschreiben?
Ich würde es vielleicht noch grundsätzlicher sehen. Du hast es jetzt in einen speziellen Kontext gerückt und zwar ganz explizit bezogen auf die Führung. Das, was ich in dem Buch schreibe, das mutet schon so an, als würde es sich primär an die Führungskraft richten. Ich habe im Vorwort ganz bewusst geschrieben, es richtet sich an Menschen, die für sich die Möglichkeit sehen, Organisationen mitgestalten zu können. Und das sind häufig viel mehr Menschen als nur die Führungskräfte. Da unterschätzen häufig auch Mitarbeitende ihr eigenes Potenzial. So, das ist so der eine Aspekt. Also ich sagte gerade, ich sehe es grundlegender. Daraus leitet sich für mich, aus den eigenen Werten leitet sich mehr ab als nur, in Anführungsstrichen, nur das Führungsverhalten, sondern auch tatsächlich, und das versuche ich in dem Buch ja auch, ein Bild davon, wie ein Organisationsaufbau und aussehen kann und sollte, ne? Wirklich abhängig von den jeweiligen Werten. Ne? Wenn ich um es mal in Beispiel zu fassen.
Ja, geh mal ruhig rein, also beschreib das mal.
Wenn ich ein ganz grundsätzlich misstrauisches Verhältnis zu Menschen habe und sage, ich vertraue denen nicht, ich bin aber in Verantwortung für sie und für ihre Arbeitsergebnisse, dann resultiert daraus ein gänzlich anderes Führungsverhalten, als wenn mein Menschenbild ein positives ist und sage, ich bin grundsätzlich der Überzeugung, die werden das Richtige tun. Sie brauchen dafür eine gewisse Anleitung und Orientierung, damit das passiert, um den Organisationszweck optimal zu erfüllen. Aber die daraus resultierende Aufbau- und Ablauforganisation ist halt einfach eine gänzlich andere.
Ja, also das erinnert mich sehr stark an Douglas McGregor, X- und Y-Theorie. das ist ja, ich stelle mal einen Satz dagegen. Es gibt ja diesen, ja, vielleicht nicht ganz unwahren, aber trotzdem schrecklich zu kontextualisierenden Satz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das ist ja gerade, wenn man an Management denkt, an Führung und Organisation, es ist ja der Wunschtraum, es gibt bei den Mitarbeitenden eine wie auch immer geartete intrinsische Motivation. Die Organisation ist so gestaltet, dass sie möglichst weitgehend dieser Motivation nachgehen können. Und damit kommt ein Einbringen der Mitarbeitenden, also die wird es ermöglicht, dass damit der Output deutlich größer ist als über Kontrolle, über enge Führung, über Micromanagement, ne? Das ist so ein Negativwort auch nochmal. Und trotzdem gibt es immer wieder die Erfahrung, ohne Transparenz, ohne ein klares Controlling, ohne klar beschriebene Prozesse, ohne ja auch klare Regeln, was auch die Sanktionsfähigkeit der Organisation angeht, gegenüber Fehlfunktionen geht es nicht. Da gibt es ja nun noch auch Beispiele, wie das nicht geht. Aber das ist ja, sag mal, erstmal wirkt das ja wie so ein Widerspruch, also ein Weder-Oder. Nee, dein Buch habe ich auch so gelesen, du versuchst diesen Widerspruch aufzulösen, also ohne unrealistisch zu sein, ohne etwas zu predigen, die gute Welt und der motivierte Mensch, sondern du siehst auch diese Dinge, die ja auch notwendig ist, und trotzdem hast du einen positiven Zugang, wo du sagst, ja, aber es ist sehr viel möglich, wenn. Wie würdest du das in deinen Worten nochmal zusammenfassen wollen? Was ist dann dein Credo?
Mein Menschenbild, was ich da ableite, das stammt ja sozusagen aus der Philosophie der Aufklärung, deswegen heißt das Buch ja auch Aufgeklärtes Management, und knüpft dann an grundsätzlichen Eigenschaftszuschreibungen an. Ne? Menschen haben Würde, sind autonom, sind erstmal mir gleich als Mensch, und davon ausgehend erschließt sich eigentlich die Perspektive, die du gerade beschrieben hast, dass ich dem Menschen Freiheitsgrade geben muss in seinem Handeln. Ansonsten ist er mir nicht gleich. Ich schreibe ihm dann auch offensichtlich keine Autonomie zu, und im Zweifelsfall beschränke ich ihn auch in seine Würde, wenn ich ihn instrumentalisiere. Das heißt, ich komme eigentlich zu einem ähnlichen Ergebnis wie zum Beispiel auch Douglas MacGregor, nur eben aus einer eher weltanschaulich-philosophischen Denkweise heraus. Warum habe ich die gewählt? Das ist die Grundlage unserer liberalen Demokratie und unserer Menschenrechte. Und das will mir halt nicht so richtig in den Kopf, warum das in Unternehmen ausgehebelt werden sollte. Das ist ja auch ein Widerspruch, den ich ganz explizit anreiße in dem Buch. Um nochmal auf den Punkt zu kommen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich bin da ja kein Realitätsverweigerer. Und die philosophische Perspektive eines Menschenbilds, die dann übereinstimmt halt auch mit motivationstheoretischen Überlegungen, ne, und mit soziologischen Überlegungen und auch mit psychologischen Überlegungen in dem Zusammenhang, ist trotzdem kein Naturgesetz. Ne, ansonsten wäre es auch furchtbar langweilig, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, und dann gäbe es auch gar keine Soziologie in der Form, wie wir sie haben. Natürlich gibt es Menschen, die das Vertrauen, was man in sie setzt, missbrauchen. Das ist so. Das ist auf gesellschaftlicher Ebene so. Das ist auch im Unternehmen so. Die These, die ich eigentlich aufstelle in dem Buch, ist die: erstmal vorausgesetzt, es gibt dieses Menschenbild, dieses positive Menschenbild aus der Aufklärung. Das funktioniert in unserer Gesellschaft ganz gut. Ja, es gibt Verbrechen, es gibt Missbrauch von Privilegien, es gibt Korruption, es gibt alles Mögliche, was den Regeln und Werten nicht entspricht. Die Gesellschaft ist in der Lage, das zu sanktionieren, und es bestimmt nicht das gesellschaftliche Leben. In aller Regel gehen wir gut miteinander um. So kann man das einfach zusammenfassen. Das scheint ja auf gesellschaftlicher Ebene zu funktionieren. Warum soll es dann im Unternehmenskontext nicht funktionieren? Insbesondere auch deswegen, warum sollte es da nicht funktionieren, wenn ich ja auch noch einen positiven Auswahleffekt habe? Ich suche mir die Menschen ja aus, die in meiner Unternehmung arbeiten. Ne? Und ich habe Messkriterien, viel bessere Messkriterien als in der Gesellschaft, weil ich einen Organisationszweck habe und das sind dann auch die Leitplanken, von denen du sprichst oder Prozesse. Ne? Ich mit dem Prozessbegriff habe ich mal so ein bisschen Problem, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen, die ein gewisses Verhalten vorschreiben, damit der Organisationszweck erreicht wird. Und wenn man sich daran halt konsequent nicht hält, dann ist man im Zweifelsfall auch nicht mehr Teil der Organisation. Und dann wird das, dann muss das auch sichtbar werden, das ist klar. Die Frage ist halt dann nur, und jetzt kommen wir wieder auf das positive Menschenbild zurück, warum verhält sich der Mensch so? Verhält er sich so, weil er es nicht besser weiß, weil er es nicht besser kann, weil ihm irgendwelche Mittel fehlen, ihm vielleicht auch Einsichten fehlen, die ihm durch sein Umfeld in der Organisation nicht vermittelt wurden, oder aus schierer Boshaftigkeit, weil er der Organisation Schaden zufügen möchte. Ich persönlich habe in meinem mittlerweile ja fast 30-jährigen Berufsleben außerordentlich wenige Fälle. Ich möchte nicht sagen gar keinen, aber außerordentlich wenige Fälle erlebt, wo das passiert ist. Und das waren in aller Regel dann noch nicht mal Verstöße, die Organisation direkt treffen sollten, sondern das war wirklich kriminelles Verhalten von Menschen. Ne? Und dadurch wurde auch gesellschaftlicher Schaden angerichtet.
Du hast gerade nochmal in Frage gestellt, meine kurze, unscharfe, aber nicht desto trotz stattgefunden habende Definition von Prozessen. Kannst du da nochmal mehr zu sagen? Wie würdest du diesen Begriff Prozesse nutzen wollen?
Ich begreife Prozesse eigentlich als eine Einschränkung, eine ganz bewusste, gezielte Einschränkung von Handlungsfreiheit. Und weil sie genau vorschreiben, was du tun sollst. Ein Prozess kann man ja auch hervorragend in UML-Diagrammen oder Ähnlichem aufschreiben und da besteht Klarheit. Ja, den kann man auch automatisieren. Sowas muss es in Unternehmen geben. Das steht völlig außer Frage. Also, um ein Beispiel zu nennen, wie ich eine Reise im Unternehmen buche, als Mitarbeitender, eine Dienstreise, das ist keine Spielwiese für Autonomie, sondern das schreibt man vor und dem wird dann gefolgt. Punkt aus Applaus. Und wenn man sich nicht daran hält, dann kriegt man seine Reise nicht gebucht und man wird darauf hingewiesen, dass es nicht funktioniert, wenn man sich so verhält. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und jetzt mal eine neue Perspektive auf das Thema, ich finde es viel schöner, in der Kategorie zu denken, dass ich eher von Gesetzen spreche als von Prozessen. Denn Gesetze sind insofern anders, als dass sie beschreiben, was man nicht tun darf. Ja, sie beschreiben nicht, was ich tun soll, sondern die setzen Leitplanken, die mehr oder weniger große Handlungsspielräume eröffnen, innerhalb derer kann ich mich frei bewegen. Die sind in Unternehmen natürlich anders als in der Gesellschaft, weil die halt darauf abzielen, den Unternehmenszweck zu befördern, aber das schafft den Raum für Autonomie, anders als ein Prozess. Und um das Prozessthema noch abzurunden und das konsistent zu diesem Bild zu bringen, wenn ich eine Organisation baue und anerkenne, da muss es Prozesse drin geben. Einfach aus Effizienzgründen oder vielleicht auch aus Sicherheitsgründen. Das ist ja auch in vielen Branchen relevant, dass man bestimmte Dinge einfach abweichungsfrei durchführen muss, damit die Sicherheitsstandards, die man einmal gewählt hat, nicht verwaschen. Also die Existenz ist anerkannt. Was allerdings immer möglich sein muss, ist das Hinterfragen der Prozesse. Und das verlernen viele Unternehmen auch. Da wird nichts mehr hinterfragt, da gibt es auch keine Optionen, keine Mechanismen, die in der Organisation wirklich bestehen, diese Prozesse zu hinterfragen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch einfordere, dass das ritualisiert wird, habitualisiert wird in der Organisation, dass es möglich ist, Prozesse in Frage zu stellen und permanent zu optimieren.
Also das ist ja genau dieser negative Seite der Bürokratisierung, der Standardisierung, also dass ich Prozesse beschreibe und dann höre ich auf, sie zu evaluieren und sie neu zu beschreiben oder neu zu gestalten, anzupassen, fallen zu lassen, dass diese Arbeit der Prozessgestaltung nicht eine einmalige Arbeit ist, sondern ein permanenter Aufwand ist. Und nur dann können Sie Ihre positive Wirkung entfalten, weil sonst ist es im negativen Sinne eine Bürokratisierung. Und die Organisation ist ja sehr geschickt darin, über die informelle Organisation eben nicht Dienst nach Vorschrift zu machen, weil jeder weiß, dann würde alles zusammenbrechen. Ich nehme das nochmal als Anlass, das Thema Führung reinzubringen. Ich glaube, dass die Widerspiegelung der Realität über Prozesse und Organisationen aufgrund der unendlichen Komplexität in Organisationen ja sowieso nicht möglich ist. Und ich glaube, da passt der Begriff der Leitplanke sehr gut. Das ist immer wieder der Versuch, Orientierung zu schaffen und diese Orientierung so zu schaffen, dass sie wirklich eine ist, an der ich mich festhalten kann und die auch Negativentwicklungen verhindern kann, zum Beispiel Sanktionierungsfähigkeit schafft, aber gleichzeitig so gestaltet ist, dass eben Gestaltungsraum nicht gegeben ist. Trotzdem ist das ja oft gar nicht eine so leicht zu verstehende Paradoxie. Also mit Paradoxie meine ich jetzt im Sinne, wir haben keine Zeit, also lass uns langsam machen, ne? Oder wenn du mal so eine Paradoxie aufschreiben willst, weil die höre ich bei dir raus, die ist ja drin, du könntest ja sagen, wir müssen viel Gestaltungsraum schaffen, also lass uns Prozesse sehr genau beschreiben. Wenn ich das mal so dir jetzt auch wieder hinlege, könntest du damit umgehen?
Umgehen kann ich damit. Ich kann den Schluss nicht so, also die Paradoxie kann ich nicht so richtig gut erkennen. Denn wenn die Mitarbeitenden zu dem Schluss kommen, innerhalb ihres Gestaltungsraums Prozesse aufzuschreiben, dann würde ich ihnen diese Freiheit nicht nehmen, um ihre Arbeit selbst zu organisieren. Denn das wäre ja absurd. Die Frage ist halt dann nur, wie erfolgt dann eine Sanktionierung dieser Prozessverstöße? Das kann dann quasi nur auf der sozialen Ebene der Mitarbeitenden, der Teams passieren, sozusagen, die sich verständigt haben auf diese Prozesse. Fair enough. Und was ich schon einfordern würde, und das ist ja auch etwas, was ich immer wieder zum Ausdruck bringe, dass das Ganze, was auch immer Sie da aufschreiben, in positiver Weise auf Effektivität und Effizienz des Wertstroms, der Teamaufgabe, der Teilorganisationsaufgabe einzahlt. Jetzt muss ich den Begriff selber in den Mund nehmen. Ja, es wäre ein bisschen paradox, wenn Teams solche Entscheidungen fällen würden, aber tatsächlich ist es ja irgendwie so. Na, die Menschen organisieren dann in ihren Zellen, in den Leitplanken, die sie haben, ihre Arbeit. Und da werden dann bestimmte Abläufe vermutlich nicht in Form einer strukturierten Prozessbeschreibung in einem Prozessmanagement-Tool, sondern einfach durch, und da sind wir fast wieder auf einer Werteebene, durch ein gemeinsam akzeptiertes Sozialverhalten etabliert.
Ein Prozedere.
Und das kann man theoretisch dann auch aufschreiben, nur dann denke ich mir großartig, dass ihr es nicht aufschreibt, solange es effizient und effektiv funktioniert und ihr euch darauf verständigt und ihr die Flexibilität besitzt, vielleicht ein Vierteljahr jährlich da mal drauf zu schauen und sich zu überlegen, okay, scheitert unser Erfolg nicht vielleicht daran, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten.
Aber dann ist vielleicht genau das die Paradoxie, die ich dann auch bei dir so rausgelesen habe, ist, umso klarer die Leitplanken formuliert sind, umso klarer, transparenter, nachvollziehbar auf Werten fundiert diese Leitplanken benannt sind, auch durchgesetzt werden, umso mehr Freiraum schaffe ich genau dadurch in einer Gestaltung der jeweils notwendigen Wertschöpfungsprozesse.
Ja, das ist für mich fast wieder ein neuer Aspekt, denn so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, hebst du stark auf die Durchsetzung der Leitplanken, die Klarheit und Durchsetzung der Leitplanken. Also ab und vielleicht erstmal zum Thema Klarheit. Du sagst es ja eben auch, Unternehmen lassen sich in ihrer Komplexität nicht durch Prozesse beschreiben, durch eine geschlossene Prozesslandkarte. Auch bei Leitplanken glaube ich, dass die immer noch Graubereiche übrig lassen im Handeln. da gehört dann Führung dazu, wenn Teams, Teilorganisationen, Menschen in diese Graubereiche vorstoßen und die Leitplanken eben keine Orientierung mehr geben, dann ist es Aufgabe der Führung, die Klärung an der Stelle herbeizuführen. Das zum Thema Klarheit und zum Thema Durchsetzung. Das ist tatsächlich ein sehr hoher Anspruch, den ich habe. Der maßgeblich auch die Führung der Organisation trifft und aber auch die Mitarbeitenden. Denn in dem Organisationsbild, was ich habe, ist es jedem erlaubt, alles in Frage zu stellen, wenn es dafür gute Gründe gibt, um eben zu verhindern, dass wie nennt sich das in der Systemtheorie, so eine brauchbare Illegalität. Brauchbare Illegalität dauerhaft zu etablieren.
Ja, die informelle Organisation.
Organisation. Die wird man immer zu einem gewissen Grad haben. Man kann sie aber beherrschen, wenn man die Ausgangsbedingungen für die informelle Organisation versucht, dahingehend zu verändern, dass man den Kern angreift. Die informelle Organisation entsteht ja typischerweise durch Prozesslandschaften, die nicht funktionieren. Und wenn man die Möglichkeit eröffnet, Prozesslandschaften in Frage zu stellen, dann erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute nicht den Willen und die Kraft aufbringen, bewusst darum rumzuarbeiten, sondern eher die Option ergreifen, das so auszugestalten, dass es auch funktioniert.
Aber damit sind wir jetzt nochmal genau zurück an den Begriff Führung, weil ich glaube, das ist etwas sehr Anstrengendes an Führung, weil das ist ein permanenter Prozess, der in der direkten Sachorientiertheit, also in der operationalen Tätigkeit, also wie generiere ich Ergebnisse, wie sind die messbar, sondern das zu gestalten, wie ich sehe, es gibt eine Sinnhaftigkeit in der informellen Organisation, weil da haben sich Prozesse selbst gestaltet, die sehr viel Sinn machen. Trotzdem lassen sich ja diese Prozesse, das ist ja der Satz, ne, der Unterschied, der einen Unterschied macht, nur auch diese informellen Prozesse gut beschreiben, indem es auch formelle Prozesse gibt. Und aus dieser Differenz kann ich darüber nachdenken, wie weit ich die formellen Prozesse nachschärfe, verändere, fallen lasse. Aber die wiederum sind sehr notwendig, um dadurch immer wieder über diese informellen, auch oft sehr zielorientierten Prozesse nachzudenken. Es sei denn, ich gehe in die völlige Selbstorganisation und dann bin ich aber sehr nah dran, und das war ja am Anfang zumindest sehr häufig ein Missverständnis in der sogenannten Agilität, dass es damit ein Laissez-faire ist, das heißt, wir vertrauen auf die Schwarmintelligenz, wir vertrauen auf die Selbstorganisation, damit wird Führung ein Stückchen obsolet, Führung hat was mit Macht zu tun, Macht ist schlecht, das brauchen wir nicht mehr. Und ich fällt mir gerade ein, als wir uns vor, glaube ich, 3-4 Jahren zum ersten Mal begegnet sind auf Manage Agile, da war ich in einem Workshop, da ging es um Agilität und irgendwann ist in dem Fragerunde hinterher jemand aufgestanden und gesagt, ja, da ist ja noch so viel Führung bei euch. Das finde ich jetzt aber schade. Also genau, da merkte man so dieser Wunsch, ich brauche Führung nicht mehr. Und da möchte ich gerne, dass du etwas nochmal dazu sagst, weil ich lese dein Buch so, dass dieser wertebasierte Ansatz, das Thema Leitplanken, auch das Thema Kontextorientierung, die du ja auch mit drin hast, sehr viel Kommunikation, sehr viel Mühe, sehr viel Klarheit braucht im Management, um diesen Raum, der zwangsläufig etwas Fließendes hat, so zu gestalten, dass es überhaupt dann mit diesem Anspruch funktionieren kann.
Also ich gebe dir da völlig recht und ich habe auch mich ganz bewusst in dem Buch von dem Begriff der Agilität zum Beispiel getrennt, nicht weil ich dass die Prinzipien für falsch halte, sondern weil der Begriff zu so wahnsinnig irrwitzigen Schlussfolgerungen, Ausprägungen, Interpretationen führt mittlerweile. Wenn man mit Menschen darüber spricht, hat man nicht das Gefühl, über dasselbe zu reden. Und wenn ein Begriff mal an den Punkt ankommt, dann sollte man vermeiden, ihn zu benutzen. Was das Thema Führung anbetrifft, kann ich nur bestätigen, was du sagst. Ja, ich lege da sehr, sehr viel Wert drauf. Ich halte das für außerordentlich richtig, wichtig, weil die Bühne halt, in dem dann die Menschen ihre Autonomie entfalten können, die muss gesetzt werden, sonst hält der Organisationszweck nicht. Na, und diese Bühne zu erhalten, ist permanente Arbeit. Das ist Strategiearbeit, die da drin steckt. Das kann nicht immer gemeinsam von allen erfolgen. Das kann vielleicht durchaus auch partizipativ gestaltet werden, aber auch dieser Rahmen muss gesetzt werden. Es gibt Schnittstellen in die Außenwelt, die besetzt werden. Es gibt gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen, die da sind, die Verantwortung personifiziert allokieren. All das führt dazu, dass man ohne ein Bild der Führung in der Organisation nicht auskommt. Nur, das kann durchaus auch volatil sein. Denn Führung ist bedeutet für mich eigentlich zweierlei Dinge. Das eine ist, den Rahmen zu setzen, also die Gesetzgebung zu schaffen, um die Zielorientierung der Organisation aufrechtzuerhalten und im Zweifelsfall auch zu sanktionieren, wenn es nicht funktioniert. Konsequenzen daraus zu ziehen, das finde ich eigentlich die bessere Formulierung, weil Sanktionieren hat immer sowas von so einer Strafkultur. Das sehe ich persönlich nicht. Und die zweite Führungsdimension ist es, die Menschen zu befähigen, ihre Autonomie auch wirklich leben zu können. Na, die Erlangung der Handlungsfähigkeit, ne? So wie das Kant ja auch schon formuliert hat, ne? Dass Aufklärung bedeutet die Befreiung von der selbstgewählten Unmündigkeit. Und ich habe viele Mitarbeitende erlebt, die in selbstgewählter Unmündigkeit in Unternehmen aufgeschlagen sind. Das ist vielleicht sogar die breite Masse, weil das auch das Verhalten ist, was in vielen Unternehmen von den Menschen erwartet wird.
Mhm. Gut, da kommen wir ja ganz schnell an dem Thema vorbei. Dass selbst, also die positiven Modelle, positiv jetzt auch in deinem Sinne, auf Menschen treffen können, die diesen Freiraum, diesen Gestaltungsmöglichkeit, diese Selbstverantwortung nicht übernehmen wollen. Und obwohl sie sich beklagen über rigide Führungsmechanismen, über Einengung, trotzdem das, es ist sehr interessant, beinahe fast wieder fordern, weil es auch eine gewisse Bequemlichkeit in sich hat. Das ist ja auch nochmal so ein, ja, ist das vielleicht auch nur ein scheinbarer Widerspruch oder ist das ein Widerspruch, wo du sagst, ja, da muss man umgehen und gerade meine Gedanken, die ich hier ausbreite, glaube ich, auch das ist sogar ein guter Weg mit diesem Nichtwollen der Verantwortungsübernahme, warum auch immer, vielleicht sehr individuell umgehen zu können.
Ja, also ich beziehe mich in dem Buch ja auch ganz explizit auf das Thema Diversität von Menschen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, das anzuerkennen. Und das impliziert natürlich auch, dass es Menschen gibt, die im unternehmerischen Kontext keine Verantwortung übernehmen wollen. Ihr Glück in der Arbeit, in der Ausübung ihrer fachlichen Rolle finden und darüber hinaus gar keinen Anspruch haben, weitere Räume zu besetzen und auch eine gewisse Dankbarkeit womöglich in sich tragen und als Entlastung empfinden, wenn ihnen gesagt wird, wie sie ihre fachliche Tätigkeit ausüben sollen. Das muss man als Faktum anerkennen, dass es das gibt. Ich sehe dafür die Lösung und damit entsteht dann eigentlich auch kein echter Widerspruch in der Organisationsgestaltung dahingehend, dass ich idealerweise die Arbeitsorganisation in Teams aufbaue, wo jeder dann halt seine Rolle suchen kann. Innerhalb der Teams wird es dann Menschen geben, die sozusagen keinen echten Einfluss auf die konsolidierte Teamstimmung nehmen. Ja, da wird es, wenn man so will, eine innere Hierarchie sich aufbauen. Da gibt es Menschen, die haben halt laterale Führungskompetenzen, die werden die dort auch ausleben. Aber in dem Zusammenspiel der Einzelkompetenzen würde ich dann erwarten, dass da etwas Ganzes bei rauskommt, was seiner Verantwortung gerecht wird. Und das ist jetzt aus meiner unternehmerischen Perspektive das Relevante. Und Das ist auf der einen Seite und aus meiner Perspektive der Werte und des Menschenbilds ist es für mich auch völlig akzeptabel, wenn einzelne Menschen ihren Rollen nicht gerecht werden können und das halt auch glücklich leben.
Ja, also das ist ja oft so dieser scheinbare Widerspruch in sich, also dass die Menschen sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben an die Organisation. Und das hast du jetzt gerade nochmal ausgeführt. Dieser Ansatz, der darf keine Ideologie sein. Also die Ideologie wäre ja, das ist genau so und ist so wahr und der Art und Weise. Und nur so können wir den Menschen in seiner ganzen Gänzlichkeit involvieren. Und dann haben wir ein fast paradiesisches Miteinander. Das wird nie so sein, sondern es bleibt ein permanenter Prozess der Gestaltung. Ich möchte noch etwas sagen zu dem, so haben wir vorhin begonnen. Du hast etwas mit der Allegorie begonnen, Gesellschaft, Organisation. Also das war ja so dein positives Credo. Irgendwie schaffen wir es ja mehr oder weniger in dieser Gesellschaft, dass wir, und dem stimme ich ja auch zu, wenn nicht eine Grundlage an automatischem Vertrauen, an einer Offenheit, Ehrlichkeit, irgendwas wäre. Man müsste alles über Kontrolle und Überprüfung machen, dann würde ja alles zusammenbrechen. Also unser Leben würde nicht funktionieren. Und genauso funktioniert auch die Organisation mit diesem positiven Grundrauschen. Nichtsdestotrotz. Finde ich schon. Also da bin ich sehr in diesem systemischen Definition der Organisation, dass es eben der Zweck der Organisation gibt. Es gibt die Mitgliedschaft, die ja auch negiert werden kann. Und es gibt die sogenannte heilige Hierarchie. Und das würde ich ja auf die Gesellschaft so nicht übertragen, weil zum Beispiel meine Mitgliedschaft in der deutschen Gesellschaft, selbst wenn ich in die USA auswandern würde, irgendwie wäre sie immer noch da, also zumindest solange ich hier sitze. Also das geht ja nicht. Und beziehungsweise auch der gewählte Bürgermeister der Stadt Kassel, das ist kein Hierarch für mich, das ist ja nicht jemand, der mir irgendeine Anweisung geben kann, sondern er kann leicht Einfluss üben auf gewisse Leitplanken, wo dann dieses Gewaltmonopol des Staates dafür sorgt, dass ich gewisse Grenzen nicht übertrete. Also da passt ja was nicht. Es ist ja also in der Organisation, ist ja was Besonderes und das macht sie ja auch so erfolgreich in unserem Leben. Und wir gehen ja in unserem ganzen Leben durch Organisationen. Und das lese ich auch noch raus, das ist auch das nochmal eine Botschaft für die von dir. Das ist diese große Chance der Organisation, einen freiwillig gewählten Rahmen für Menschen in dem Zusammenarbeiten zu gestalten, dass sie in diesem dann auch letztendlich sehr gestaltbaren Rahmen in einem bestimmten Kontext Dinge tun können, die sie sonst auch nie tun könnten.
Stecken jetzt ja wieder ganz viele Aspekte drin. Ich will mal mit der gesellschaftlichen Ebene anfangen, weil das ist ganz interessant, was du sagst, das Thema Mitgliedschaft. Wenn du dir die neurechte amerikanische Philosophie anschaust, so Silicon Valley Philosophie, da kannst du dann durchaus nachlesen, dass Staatsbürgerschaft etwas ist, was du auch einfach ablegen können solltest und kannst. Ja, deren Bild ist tatsächlich ein streng autokratisches auf den Staat. Und das Bild von Freiheit, was dort vermittelt ist, du hast wirtschaftliche Freiheit, ob das dann in so einem System, wie sie sich das vorstellen, also wirtschaftliche Freiheit im Sinne von, du bist frei, wie du wirtschaftlich handelst, ob sich das dann da einstellt, das sei mal dahingestellt. Und ansonsten hast du kein gesellschaftliches Mitspracherecht und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du ja gehen. Das heißt, dort gibt es auch ein Gesellschaftsbild, was eigentlich ein was Organisationsbedingungen definiert, die du, wenn du sie doof findest und das ist dann kombiniert mit diesem Freiheitsbegriff, auch einfach ablegen kannst. Das heißt, auch auf gesellschaftlicher Ebene könnte man argumentieren, dass es dort einen Zweck gibt oder eine ausgrenzende Bedingung. Ja, so, das jetzt erstmal auf der Ebene. Auf der Organisationsebene sehe ich es so, es will halt nicht so richtig in meinem Kopf, wenn ich in einer Gesellschaft lebe und das auch schätze, ne, ich will es mal auf der höchsten Abstraktionsebene, die in ihrem Grundgesetz die Menschenrechte stehen hat. Warum, und ich selber finde das gut, als Führungskraft, als Unternehmer im Zweifelsfall sogar, warum handle ich dann innerhalb der Organisation bewusst anders und im Zweifelsfall auch diesen Menschenrechten nicht entsprechend? Ich habe sehr häufig erlebt, wie Mitarbeitende ihrer Würde beraubt wurden, muss man ganz klar sagen. Ja, und ein Verhalten ertragen mussten, was in einem gesellschaftlichen Kontext inakzeptabel gewesen wäre. Und ich frage mich dann, was geht im Kopf der Menschen vor, die das tun, die das dann auch exekutieren? Ist das dann ein wesentlicher Bestandteil des Organisationszwecks? Oder ist das ein Kulturmerkmal in der Organisation, was ja auch ein Identifikationsmechanismus ist? Und warum lebe ich das als Führungskraft so aus? Warum verändere ich mein Wertekonstrukt? Ich weiß, dass das so ist. Dieses Phänomen kennt man zu Genüge, ne? Dass Menschen ihre Persönlichkeit quasi am Kleiderständer, in der Lobby des Unternehmens abgeben und plötzlich ganz anders sind. Nur für mich kann das nicht Ausdruck eines gesunden Verhältnisses zur Arbeit sein, wenn ich so agiere.
Ja, das ist dann dein Credo. Also das fand ich jetzt mal ganz wichtig, dass du es so gesagt hast, weil die Botschaft habe ich auch rausgehört. Ich möchte dem nicht widersprechen, aber ich möchte es trotzdem nochmal umschreiben. Es ist für mich auch etwas sehr Idealistisches. Idealistisch hört sich jetzt schon wieder kritisch an, aber so, es ist ein Idealmodell. Ob es denn so ist, könnten wir jetzt hier vertiefend diskutieren, wenn man an die Negativbeispiele denkt, wie gerade Menschen in Rollen in der Organisation Dinge getan haben oder tun, da gibt es dann auch genug psychologische Experimente zu, weil ihnen eben per Organisation eine moralische, ethische Verantwortung quasi wie abgenommen wurde und auf einmal wurden sie zum Werkzeugen, wurden instrumentalisiert und haben Dinge getan, die sie vielleicht wirklich als Nachbar, Familienmensch, wer auch immer nie getan hätten. Aber das ist ja eine weitergehende Diskussion, inwieweit der Mensch durch die verschiedenen Rollen, und das hat, finde ich, immer was mit Organisation zu tun, sich verändert. Und dein Beispiel von vorhin, das hat mich schon sehr erschrocken, weil es mir das immer Bewusstsein gemacht hat. Ja, es kann nämlich auch genau umgekehrt sein, dass du in deinem Buch im Grunde ein Verhalten forderst und es sogar als eine Grundlage des Erfolges der Organisation macht, was vielleicht sogar in Gesellschaften wiederum, und Organisationen sind ja immer in Gesellschaften eingebettet, auf einmal so gar nicht gefordert ist oder eher was anderes. Aber das wäre jetzt ja wirklich eine sehr weitgehende Diskussion. Mir war es jetzt nur auch deswegen nochmal wichtig, weil letztendlich stößt du diese Gedanken, diese Diskussion in deinem Buch auch an, weil du Management in diese Fragestellung kontextualisierst und sagst, das ist wichtig, dass ich mich als Rollenträger in einer Organisation und insbesondere eben in einer Führungsrolle mit diesen Fragen auseinandersetze, weil das wäre dann die Grundlage meines Handelns.
Darf ich darauf noch drauf eingehen, weil tatsächlich diesen Gedankengang, den du da umreißt, den mache ich ja auch explizit. Ne? Da geht der Bogen wieder zurück auf das Thema Führung. Ne? Du sagst, Führung ist wichtig. Ne? Und das ist auch wieder ein ganz wesentlicher Baustein der Führungsverantwortung, dass ich eben nicht eine Führung aufbaue, die diesen autoritären Rahmen setzt, von dem man weiß, dass Menschen darin auch sich Dingen fügen, die eigentlich ihren Wertekonstrukt widersprechen, wo sie sich beginnen, von sich selbst zu entfremden, indem sie die Verantwortung für ihr Handeln auf die Führungskraft projizieren. Nach dem Motto, das wurde mir gesagt. Da gibt es ja ganz schlimme Beispiele in der Geschichte, es gibt Experimente dazu, es ist ganz offensichtlich ein Muster, dem wir gerne folgen, dass wir uns unserer Verantwortung dadurch entledigen, dass wir sie auf übergeordnete autoritäre Instanzen rückprojizieren und sagen, die sind verantwortlich, die haben mir doch gesagt das. Und wenn ich in einer Rolle bin, in einer Organisation, genau da zu stehen, dass ich derjenige sein könnte, der die Verantwortung dann aus Sicht des Mitarbeitenden für ganz klar amoralisches Handeln trägt, dann muss ich mir dieser potenziellen Funktion bewusst sein und das System genau so gestalten, dass der Mitarbeitende diesen Freiheitsgrad nicht hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig dabei. Das ist ein ganz wesentliches Führungselement. Und noch eine Sache vielleicht zu dem Thema Idealismus, was mir wichtig ist bei dem ganzen Spiel, bei dem Buch. Das Buch ist aus Erfahrungswerten entstanden. Die Praktiken, die ich beschreibe, die sind alle operationalisiert worden, in der Form, wie ich sie da umreiße. Ich mache, glaube ich, durchaus auch deutlich, wo das so seine Grenzfälle hatte, wo es auch nicht funktioniert hat. Die Kernaussage ist eigentlich eine relativ einfache. Ich will niemanden davon überzeugen, seine Organisation genau so in den Teilelementen, die ich beschreibe, umzusetzen, wie wir das in dem Management-Team, in dem ich in der Vergangenheit gewirkt habe, getan haben. Ich möchte vor allen Dingen genau diesen Kerngedanken anregen, dass man sich die Frage stellt, bin ich wirklich der, der ich sein will? Und jetzt kommen wir wieder zu dem Anfangszitat, was du von meinem LinkedIn-Profil genommen hast. Bin ich wirklich der ich sein will in meiner Rolle im Unternehmen? Das möchte ich bewusst machen, dass das wertvoll ist und dass das einen anderen Zugang zum Thema Arbeit ermöglicht, wenn man für sich diese Frage beantwortet hat.
Also jetzt, das ist jetzt wirklich gerade Zufall, aber ich habe das natürlich vorbereitet. Ich wusste nicht, ob ich es nutzen werde, aber das fasst wirklich sehr schön die Beschreibung. Das ist, glaube ich, wo dein Buch auch über den Provider geliefert wird. Da steht, dieses Buch soll eine andere Perspektive öffnen. Es regt dazu an, das eigene moralische Grundgerüst in Übereinstimmung mit dem Handeln in Organisationen zu bringen. Dafür werden aus dem Menschen- und Weltbild der Aufklärer erst Prinzipien zur Organisationsgestaltung und zum Handeln abgeleitet und diese dann durch die Beschreibung konkreter Praktiken einsetzbar gemacht. So entsteht ein kohärentes Bild für Führung und Organisationsentwicklung in Übereinstimmung mit unserer westlichen Werten gelingen könnte. Das ist jetzt ja Klappentext, schon klar, aber ich möchte das gerade nochmal nutzen, weil im Rahmen dieses Podcasts möchte ich jetzt noch einen weiteren Schritt mit dir gehen. Und zwar jetzt die Frage, was hat das, und auch du bist ja Berater, du bist ja nicht nur Manager, was hat das Ganze mit Organisationsberatung zu tun? Also wenn ich dir jetzt hier gegenüber sitze und ich nenne mich ja so, kann ich jetzt erstmal sagen, alles, was du hier sagst, also da widerstrebt sich mir nichts, was Werten angeht und so. Und trotzdem habe ich es ja mit Organisationen zu tun, wo ich in der Beratungsrolle zumindest nicht derjenige bin, der sagt, nee, so geht das gar nicht. Man kann ja sagen, nee, also in dieser Organisation will ich nicht beraten, da mache ich nicht mit. Und das ist ja, ne, also ich will jetzt bewusst hier keine negative Szenarien da bilden, aber auch nochmal stärker. Du wirst ja selber, hast schon als Berater gearbeitet, aber du wirst als Manager auch schon viel Beratung genutzt haben. Du weißt auch, was ich mache, so Organisationsberater, ich versuche das immer zu beschreiben, du bist Consultant, Coach, du bist Facilitator und du machst Veränderungsarchitektur. Du hast deine Heuristiken, ne? Bei mir ist das soziotechnischer Ansatz, systemischer Ansatz, die klassische Organisationslehre und eben die Psychodynamik, wo die Psychologie stark reinkommt. So, das kann ich dir jetzt so hinknallen, du kannst mit den Begriffen auch was anfangen. Normalerweise würde ich das ja in irgendwelchen Anfangssituationen gar nicht so beschreiben, weil das ist ja meine Selbstdefinition. Aber was würdest du denn jetzt, wenn du mich kennenlernen würdest als Organisationsberater und du hättest ein Need und sagen, okay, ich glaube, ich hole mir mal so einen Freelancer rein, den ich mir als Sparringspartner für eine gewisse Herausforderung in der Organisation gerade suchen würde. Was wären deine inneren Anforderungen, wo du sagen würdest, und da werde ich von Anfang an genau hingucken?
Bei dem Organisationsberater, den ich reinhole.
Ja.
Also ich glaube, insofern bin ich, glaube ich, nicht der typische Kunde für einen Organisationsberater. Ich habe es sehr häufig erlebt, dass die Anforderung an Organisationsberatung, du hast es gerade eben eigentlich schon ganz schön umrissen, die bewegt sich an dem Spektrum. Die bewegt sich von halte den Rahmen für einen Prozess bis hin zu, ich brauche deine Expertise, die Organisation der Zukunft zu gestalten. Und zwar nicht nur methodisch, sondern einfach aus deiner Organisationserfahrung heraus. So. Und genau dieses Spektrum, die braucht man auch als Organisationsberater. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ne? Wenn man einfach nur ein leeres methodisches Blatt ist, um es mal so zu formulieren, dann dann ist das natürlich im Zweifelsfall auch hilfreich. Ja? Aber ein Grundgefühl dafür, welche Dinge funktionieren in Organisationen und welche Dinge funktionieren nicht, einfach aus dem vielfältigen Erfahrungshintergrund, theoretisch wie praktisch, das ist notwendig. Wenn ich in Organisationsberatung, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, mir aussuchen würde, würde ich, glaube ich, in erster Instanz jemanden haben wollen, der mich in Frage stellt, der mein eigenes Organisationsbild in Frage stellt, weil ich würde ihn niemanden holen, ohne ein eigenes Bild im Kopf zu haben. Das habe ich im Kopf, ne? Wie ich sowas bauen würde in dem jeweiligen Kontext. Ich bräuchte einen starken Sparringspartner auf einer fachlichen Ebene. Ist das vernünftig? Ist das plausibel? Auch durchaus tief runtergehend bis auf die Werteebene. Denn eines ist mir wahnsinnig wichtig. Auch die Werte, die sind ja in ihren Detailausprägungen nicht unendlich, ja, die Werte sind schon relativ fest, aber bereits der erste Abstraktionsschritt, der aus den Werten heraus folgt, da gibt es schon Freiheitsgrade, ne? Und darüber zu diskutieren, das wäre mir wichtig, tatsächlich.
Und nochmal, ich setze noch einen drauf. Wenn du dir das konkret vorstellst, woran würdest du das dann im Konkreten messen? Also dir sitzt jemand gegenüber, weil ich kenne das ja auch in meiner Rolle als Dozent im Studiengang mehrdimensionale Organisationsberatung oder Coaching, Organisationsberatung, Supervision, gibt es ja viele, die sagen, und das soll mein Berufsweg werden. Und dann ist immer die Frage, ja, wie kommst du in Kontakt? Also was ist das erst? Und dann hat es ja sehr viel auch mit einer ersten Ausstrahlung zu tun, mit ersten Aussagen. Und ich frage dich jetzt, ich erwarte nicht von dir ein Allgemeinbild, also eine allgemeine Definition, sondern aus deinem, so wie dich jetzt wir hier auch gerade kennengelernt haben, aus deinem Hintergrund, auch als Physiker, was sind so die Dinge, wo du sagst, da merke ich sofort, das und das muss bei mir da sein und dann klickert bei mir was.
Ich glaube, dass für mich entscheidend ist, dass ich merke, und das geht, glaube ich, das spüre ich relativ schnell, dass der Mensch, der vor mir sitzt, eine andere Perspektive mit einbringen kann, wo ich vielleicht einen blinden Fleck habe oder die ich vielleicht kenne oder und missachtet habe, die mir gänzlich neu ist, weil ich zum Beispiel aus dieser Blickrichtung heraus das Problem noch nie beleuchtet habe, weil es mir an Empathie fehlte, zum Beispiel mich in bestimmte Rollen hineinzuversetzen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und was ich, glaube ich, auch bräuchte, und das ist so ein bisschen auch eine Grundsatzdiskussion in der Organisationsberatung, so habe ich es zumindest an der einen oder anderen Stelle wahrgenommen, dass eine gewisse Grundkenntnis über die Spezialitäten, Funktionsweisen des Geschäftsmodells, innerhalb dessen ich mich bewege, vorhanden ist. Wenn jemand sein Leben lang im Versicherungsumfeld tätig war und jetzt ein IT-Startup beraten möchte, da habe ich ein komisches Bauchgefühl. Der würde wahrscheinlich bei mir noch nicht mal durch den ersten Auswahlfilter durchkommen. Nicht umsonst nenne ich mich auch auf dem LinkedIn-Profil IT-Organisationsentwickler. Ich sehe mich eigentlich nicht, wenn ich jetzt in die praktische Beratungstätigkeit bei einem Unternehmen treten würde, jetzt in der Organisation einer Vertriebshandelsvertreterorganisation. Das ist nicht mein Home-Turf.
Ja, also Stefan, vielen Dank. Das war jetzt auch nochmal ganz viel für mich zum Nachdenken, wie weit ich dem entsprechen würde oder nicht. Aber ich finde das, also mal vielen Dank, wirklich sehr wichtig, weil ich glaube, aus der Beratungsperspektive muss man sich genau mit dieser Fragestellung sehr stark auseinandersetzen. Und wo ich gerade noch nachgedacht habe, als du gesprochen hast, glaube, die Frage möchte ich noch anschließen. Das war jetzt, ich habe da jetzt sehr nachgehakt zum Thema Richtung Beratung. Nun hast du ja in deinem Leben auch schon sehr viel Management, also Mitarbeiter, Mitarbeiterin, aber auch Management eingestellt. Wahrscheinlich auch schon mal wieder loswerden müssen auf gut Deutsch. Wäre das ähnlich oder was ist dann nochmal das Besondere, wo ein Anspruch an Management von dir käme?
Das Management in der Organisation, wie ich sie mir vorstelle und wie wir sie auch ausgeprägt haben, das hat eine recht anspruchsvolle Aufgabe, die maßgeblich und das, da gibt es leider heute gar keinen guten Begriff für. Es ist halt divers aufgestellt. Ne? Ich spreche auch ganz bewusst davon, dass ich Führung für mich dass ich Führung als eine multidimensionale Rolle betrachte. Ne? Die kann fachlicher Natur sein, die kann menschlicher Natur sein, das kann strategischer Natur sein. Ne? Die Führung im Sinne von Orientierung geben kann sich in verschiedensten Formen ausprägen. Und je nachdem, welche dieser Führungsdimensionen oder vielleicht auch mehrere auf einmal von einem Menschen ausgefüllt werden sollen, blicke ich natürlich mit einer anderen Perspektive darauf. Was mir dabei immer explizit wichtig ist, natürlich, ist das Gefühl, dass, und das ist unabhängig von der Führungsdimension, dass die Bereitschaft, sich mit den Menschen auseinandersetzen, die dahinter stehen, dass die Menschen keine Handlungsautomaten sind, dass die da ist. Ja, ansonsten glaube ich auch, dass dieser Mensch seiner Führungsverantwortung gar nicht gerecht werden kann. Ja, weil das Problem hat, dass die Menschen ihm auch gar nicht folgen. Wenn du jetzt wirklich in so klassischen Strukturen denkst, und die hast du natürlich auch immer noch in jeder Organisation, wirklich eine disziplinarische Führungskraft, da würde ich gerade diesen menschlichen Aspekt ganz, ganz besonders sehen. Die Fähigkeit, Organisation zu entwickeln, finde ich wahnsinnig wichtig. Die muss eigentlich dort verankert sein, in dieser Führungsdimension. Und ein wirtschaftliches Denken, ein Verständnis der zentralen Leitplanken und auch eine Umsetzungsfähigkeit derselben. Fachliche Kompetenz im Sinne von, er muss jetzt einen bestimmten Spezialist für ABCDE sein, schadet nicht, muss aber nicht sein.
Ja, okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Vielen Dank, Stefan. Ja, wie immer, am Ende muss man da so einen Landeanflug ansetzen, weil das ist ja nun auch zeitlich begrenzt und unsere Zuhörenden müssen ja auch mal Zeit zum Luft holen haben, wenn sie jetzt hier auch so lange zugehört haben, was mich natürlich dann immer sehr freut, wenn das so ist. Ich kann nur sagen, danke. Also danke für die Auseinandersetzung hier mit dir. War sehr schön aufbauend natürlich, das ist ja auch nicht selbstverständlich, auf deinem Buch das tun zu können. Für deine Zeit, dass du über gesperrte Brücken aus Bonn nach Kassel gekommen bist. Ich wünsche dir natürlich eine gute Heimfahrt, ja. Und ansonsten, einfach nur danke und dann sage ich mal tschüss.
Ja, Christian, vielen Dank für das sehr professionelle Surrounding hier, für das unglaublich anregende Gespräch. Ich finde das immer wieder wahnsinnig inspirierend, auch für mich, weil die Fragen, die du stellst, den Kontext, den du aufmachst, der bringt mich auch immer wieder zum Nachdenken. Also ich werde jetzt auf der Heimfahrt den einen oder anderen Gedanken noch in meinem Kopf wälzen und mal gucken, was daraus dann als nächstes folgt.
Okay, dann bis die Tage, wie man im Ruhrgebiet sagt.
Mach's gut.
Tschüss. Ja. Tschüss. Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das? Was tut man da? Wofür ist das gut?